Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Mein Name ist Uncas Gemmecker und ich begrüße heute den Arzt und klinischen Umweltmediziner Dr. Peter Ohnsorge. Hallo Peter.
Hallo Uncas. Schön, dass du mich eingeladen hast.
Schön, dass du hier bist und ich freue mich sehr auf unser Gespräch. Wir wollen uns über die klinische Umweltmedizin unterhalten und auch so ein bisschen herausarbeiten, was ist der Unterschied zur normalen Umweltmedizin, und natürlich unterhalten wir uns über Gifte und über Entgiftung. Bevor wir da einsteigen, wer bist du, was machst du und wie bist du eigentlich zum Thema klinische Umweltmedizin gekommen?
Durch Zuhören, dem Patienten zuhören. Ich bin Hals-Nasen-Ohrenarzt und Allergologe, und als Allergologe bist du schon immer gewillt, dem Patienten eine gute Vorgeschichte zu erheben beim Patienten. Das Zweite ist, wenn du dann dem Patienten auch glaubst, wenn du auch nichts nachweisen kannst, dann bist du schon mal wieder einen Schritt weiter. Und so muss man das in der Umweltmedizin, in der klinischen Umweltmedizin über Jahre auch machen, weil die Patienten Beschwerden hatten, die zunächst wie eine Allergie aussahen. Und wir haben auch danach gesucht, haben nichts gefunden. Das war aber so typisch, immer wieder die gleichen Reihenfolgen an Symptomen, die von Patient zu Patient sich ähnelten, nicht gleich waren, aber ähnelten, ungefähr 80% der Symptome übereinstimmend. Da musste etwas dahinter stecken, bloß es ließ sich nicht mit den damaligen klinischen Erfassungsmöglichkeiten, mit den laborsbildgebenden Verfahren festlegen, diagnostizieren. Die Folge war, dass man diese Patienten, dass die lästig waren, weil die ja auch darauf bestanden, dass sie erkrankt sind, chronisch erkrankt, schwer erkrankt. Und da man das nicht, oder wenn ich Mann sage, dann die allgemeine Ärzteschaft, das nicht weiter begründen konnte, auch laborchemisch nicht begründen konnte, wurden diese Patienten eher lästig. Und da man nichts fand, was man definieren konnte, kam man schnell dahinter, dass das psychosomatisch sein muss. Und die Psychiatrie, die Psychosomatik, hat die natürlich sehr mit offenen Armen empfangen. Und es sind ja auch psychosomatische Züge der Erkrankungssymptome erheblich dabei. Aber das haben wir ja bei chronischen Prozessen immer. Ein Krebspatient hat erhebliche psychosomatische Symptome. Also die Psychosomatik hat diese Patienten sehr gut aufgenommen, sehr begierig aufgenommen und hat sie dann auch behandelt. Aber das hat nicht gereicht. Man hat den Patienten dann 3 Wochen ein sogenanntes Coping gemacht. Man hat versucht, ihn beizubringen, wie gehe ich mit dieser Erkrankung, die für die Psychosomatik fiktiv war, wie gehe ich damit um, einfach erdulden, erlernen, sowas zu akzeptieren. Und dann hat man sie wieder entlassen in die ambulante Behandlung und da ging alles noch schlimmer los. Das hatte ich mitbekommen und habe dann festgestellt, da müssen wir andere Wege gehen. Und aus der Allergologie kommend, habe ich zunächst nach Schimmelpilzen gesucht. Das war zum Teil richtig. Aber in den 80er Jahren hatten wir in Deutschland zumindest, aber europaweit auch, eine immense Holzschutzmittelbelastung in den Häusern drin. Das kam dadurch, dass aufgrund einer DIN-Norm, gesetzlich angeordnet, die Holzverkleidung in den Wohnungen alle imprägniert eingelassen werden mussten. Man hat diese DIN-Norm, also deutsche Industrienorm, angeordnet per Gesetz. Mhm. Und keiner konnte sich dem entziehen. Und ungefähr 80-90% unserer Eigentumswohnungen oder Eigenhäuser waren mit solchen Hölzern ausgestattet.
Mhm. Mit Formaldehyd?
Ja, nein, das war Pentaclofenol-lindern. Die DIN-Norm war deshalb notwendig, weil man das Chlor loswerden wollte. Nachdem die Papierindustrie vor allem zu viel Chlor hatte, hat man es versucht zu verklappen. Mhm. Und das ist zum Teil gelungen in Agent Orange. Wir waren also einer der Produzenten von Agent Orange und Vietnam damit beglückt. Und als das dann wegfiel, hat man das umgeändert in Holzschutzmittel. Und daraus eine DIN-Norm, verpflichtende DIN-Norm gemacht, die dann in den Häusern erhebliche Schäden, extreme Schäden, auch Langzeitschäden hervorgerufen hat. Und über diese Holzschutzmittelbelastung, als wir das erkannt haben und verfolgt haben, da kam ich zur Umweltmedizin letztlich.
Okay, ja, du hast jetzt schon einiges gesagt, dass mit dieser Psycho-Ecke, dass die Menschen einfach dann nicht, also wenn die Ursachen nicht erkannt werden und überhaupt in diese Richtung nicht geschaut wird, liegt eine toxische Belastung vor, kommt man schnell in die Psycho-Ecke. Ich hatte 6 Jahre, habe ich unter chronischer Müdigkeit gelitten, da ist genau das Gleiche passiert. Am Anfang hat man noch so ein bisschen Verständnis, aber irgendwann, weil man auch nicht wirklich krank aussieht, dann kommt dann ganz schnell auch von Freunden und so weiter, hey, das ist ja alles psychisch bei dir und so. Also das habe ich hundertfach gehört. Und das ist wie so ein Schlag ins Gesicht, weil man fühlt sich einfach nicht gesehen. Man fühlt sich nicht wahrgenommen in dem eigenen Leid sozusagen. Und jetzt kann ich heutzutage zumindest rückwirkend sagen, gut, ich habe damals halt die Tests sich gemacht, hatte das Wissen noch nicht. Aber schon aufgrund der Belastung, die ich heute noch habe, kann ich sagen, okay, wie war das denn vor ein paar Jahren? Da war auf jeden Fall, hatte ich eine massive Belastung mit Schwermetall, mit Schwermetall, also mit Quecksilber, Aluminium, Leichtmetall, aber auch mit Blei, Arsen, Cadmium. Ja? Und das ist so nur ein Bestandteil von dem ganzen Geschehen dann.
Ein leckerer Cocktail.
Ja, ein leckerer Cocktail. Und das sind ja nur die Metalle, da kommen ja noch andere Sachen dazu.
Komme ich gleich noch drauf.
Ja, Schimmelpilz hast du angesprochen, die Holzschutzmittelbelastung. Dieses Verklappen von Chlor, das ist natürlich schon... Das ist schon harter Tobak. Ne? Das wird ja so ähnlich mit dem Fluor auch in Amerika gemacht. Da wird es einfach ins Trinkwasser dann gekippt. Und Agent Orange, einer der, also das ist ja letzten Endes von Monsanto produziert worden. Und daraus wurde dann irgendwann...
Böhringer Ingelheim in Bremen war einer der Produzenten. Und mein Kollege Kalle Farbig, hat damals als Arbeitsmediziner dort die Arbeiter betreut und er hat sehr hohe Erkrankungsraten festgestellt, die einfach negiert wurden. Also er war nicht Arbeitsmediziner, er war Hausarzt. Und die Leute sind zu ihm gekommen, weil die Arbeitsmedizin nichts gesehen hat. Nun hatte er als engagierter Arzt jahrelang in seinen Ferien in Vietnam geholfen und hatte dort die Folgen von Agent Orange gesehen. Und dem sind die Augen aufgegangen, als er seine Arbeiter von Böhringer dann in der Praxis sah mit den gleichen Symptomen. Und so ist er zur Dioxinforschung gekommen. Leider ist er viel zu früh verstorben.
Ja. Also es sind schlimme Dinge, die wir als Menschheitsfamilie anrichten. Andere Länder werden mit abgereichertem Uransprengstoff bombardiert und so weiter, was auch bis heute massive Schäden der Bevölkerung hinterlässt. Dank Joschka Fischer und Konsorten sozusagen. Aber jetzt zurück zu unserem Thema. Lass erstmal definieren, was ist denn überhaupt die klinische Umweltmedizin, weil das ist ja für dich ein ganz entscheidender Punkt und was ist nicht sozusagen die normale Umweltmedizin? Wo siehst du da den Unterschied?
Also ich habe da ein paar Folien vorbereitet. Ich weiß nicht, ob du die jetzt im Hintergrund hast.
Ja.
Gut, also die Frage ist wirklich, was versteht man unter der klinischen Umweltmedizin? Und das Auffällige, was ich schon gerade gesagt hatte, ist ja, dass sich diese Krankheitsabläufe dieser chronisch Kranken und damals schon umweltassoziiert oder umweltbedingten Erkrankungen ähneln. Die ganzen komplexen Krankheitsbilder wie MCS, also multiple chemische Überempfindlichkeit, Fibromyalgie, elektromagnetische Felder oder EHS, elektrische Hypersensitivität, chronisches Müdigkeitssyndrom, unter dem du ja leidest und gelitten hast.
Gelitten.
Ja, gelitten hast.
Zum Glück Geschichte.
Und viele andere mehr. 80% Übereinstimmung der Symptome lässt also vermuten, dass dahinter eine gemeinsame Ursache ist. Und es sind immer wieder die gleichen Krankheitsabläufe. Auffällig ist schon sehr früh geworden, das ist also eine alte Statistik schon, dass epidemiologischen Daten nachweisen konnten, dass wir eine hochsignifikante Prävalenz hatten, dass über 30% der Bevölkerung, inzwischen ist es noch viel mehr, an Umwelterkrankungen leiden. Ich komme nachher nochmal auf andere Statistiken 4 bis 9% dieser Umwelterkrankten leiden an eskalierenden Umwelterkrankungen wie MCS, wie Elektrohypersensitivität, wie Lichthypersensitivität. Hm. Haben die wenigsten gehört, aber ich habe Patienten, die leiden ebenso unter Lichthypersensitivität, Müdigkeitssyndrome, Fibromyalgie oder posttraumatische Stressdisorder. Das ist das, was die Irakkämpfer aus dem Krieg nach Hause brachten. Mhm. Und eben unter psychosomatisch gesehen, das wurde unter Psychosomatik gesehen, posttraumatische Stresserkrankung. Heute wissen wir, dass die Zelte, in denen die gewohnt haben, alle imprägniert war mit Pestiziden, mit Bioziden. Wir wissen, dass die Kleidung infiziert war. Wir wissen, dass sie sich selbst alle gegen die ganzen kleinen Viecherchen eingesprüht haben. Also da war eine extreme chemische Belastung dahinter. Und man hat das fälschlicherweise oder auch bewusst unter posttraumatischen Stressdisorder subsumiert, wahrscheinlich auch, um die Schuld von sich zu weisen, dass nicht die Militärführung das verursacht hat, sondern dass es einfach die persönliche Stresssituation das Ganze verursacht hat, diese Erkrankung, und die Soldaten damit nicht klargekommen sind. Also das ist genauso aus der heutigen Sicht eine Umwelterkrankung wie die anderen auch. Vielleicht gehe ich noch ein bisschen weiter, weil das immer die nächste Frage ist: Was ist denn Umweltmedizin? Wir haben auf der einen Seite unter dem Begriff Umweltmedizin haben wir zwei verschiedene Begriffe, die kaum in der Bevölkerung wahrgenommen werden. Wir haben einmal die patientenorientierte klinische Umweltmedizin und auf der anderen Seite, und das ist die, die normalerweise von den Universitäten auch so gesehen werden, die bevölkerungsorientierte Umweltmedizin. Und das sind zwei verschiedene Faktoren, die nur geringe Schnittmengen zurzeit haben. Viel besser wäre es, wenn wir größere Schnittmengen haben. Man muss erkennen, dass das zwei Fachbereiche sind mit zwei unterschiedlichen Aufgabenbereichen und zwei unterschiedliche. Und das ist etwas, was ich heute besonders unterstreichen möchte, damit es vielleicht auch besser vom Verständnis rüberkommt. Zwei unterschiedlich wissenschaftlichen Ansätze. Wenn ich auf der einen Seite die klinische Umweltmedizin sehe und auf der anderen Seite die Umweltmedizin, also den Bereich Umwelt und Gesundheit, dann habe ich hier auf der einen Seite die individualisierte Patientenversorgung und auf der anderen Seite die theoretische, die ökologische Medizin. Das ist nicht abwertend gemeint. Beide brauchen wir, beide Bereiche. Ich habe hier die Praxis und Lehre in der klinischen Umweltmedizin und auf der anderen Seite die Wissenschaft und Lehre. Aber Wissenschaft eben nur in diesem Bereich. Sie haben keine Expertise in der individualisierten Medizin. Die klinische Umweltmedizin ist eben, wie gesagt, schon patientenorientiert und hat ihre Expertise in der ärztlichen Versorgung individueller Patienten. Da kommt der Patient in die Praxis und will seine Erkrankung, seine individuelle Erkrankung erforschen und behandelt haben. Die Umweltmedizin, der Bereich Umwelt und Gesundheit, guckt nach, welche Belastung hat die Bevölkerung. Das ist also eine Risikoeinschätzung für die Volksgesundheit. Auch darauf möchte ich nachher nochmal kommen. In der klinischen Umweltmedizin haben wir die Behandlung und die basiert auf Erkenntnissen von Wissenschaft und Forschung sowie jahrzehntelanger Praxiserfahrung. Die ist unbedingt wichtig, weil da natürlich sich aus den 70er, aus den 80er Jahren mehr in Deutschland da wirklich was Fundamentales neu entwickelt hat. Es ist ein neuer Fachbereich geworden. Die Umweltmedizin auf der anderen Seite hat ihre Erkenntnisse auf ihrer Wissenschaft, auf ihrer Forschung und zwar des jeweiligen Fachbereiches. Die Fachbereiche sind Toxikologie, Hygiene und Arbeitsmedizin. Übrigens, die Hygiene ist der einzige Fachbereich, der zum Facharzt für Umweltmedizin führt. Man muss sich das mal vorstellen, ein theoretisches Fach mit kaum Kontakt zu Patienten. Die klinische Umweltmedizin hat einen modernen Wissenschaftsansatz. Das werde ich gleich nochmal weiter ausführen. Der Komplexität verfolgt, der das Ganzheitliche, das Holistische betrachtet. Da werden jetzt viele sagen, Mensch, holistisch, das ist ja toll, das hatten wir ja. Natürlich hatten wir das. Das hatten wir vor 500 Jahren, vor 600 Jahren schon, zwar auf einer ganz anderen Ebene, aber damals hat man wirklich holistisch gedacht. Die traditionell chinesische Medizin, die indische Medizin, hat holistische Ansätze in der Medizin. Die Umweltmedizin der Hochschulen hat einen reduktionistischen Wissenschaftsansatz. Ich erkläre gleich nochmal, was das bedeutet. Da geht man linear und monokausal heran. Eine Ursache hat eine Wirkung. Wenn man von A nach B guckt, dann ist es ein gerader Weg. Da guckt man nicht an die Seiteneffekte, sondern da wird nur ein linear-kausaler und ein monokausaler Effekt überprüft. Und das Ganze wird unter dem Dogma einer Dosis-Wirkungsprinzip gesehen. Das heißt, erst ab einer bestimmten Dosis fange ich an, überhaupt darüber nachzudenken, ob das ein Problem ist. Dieser Reduktionismus ist eine naturwissenschaftliche Lehre, nach der ein System seine Einzelbestandteile, seine einzelnen Elemente vollständig bestimmt wird. Das ist etwas, was vor ungefähr 400 Jahren unter Descartes, dem Philosoph Descartes, anfing. Ja. Der sagte, eine Ursache hat nur eine Wirkung. Und er wollte damals den menschlichen Körper gesehen haben in ganz kleine Kompartimente, in kleine Schachtelchen, in der man linear kausal untersucht hat. Und mehrere Wirkungen einer Ursache oder auch verschiedene Ursachen einer Wirkung und Rückwirkung auf die Ursachen wurden nicht betrachtet. Das hat durchaus einen sehr guten Erfolg gehabt in der Medizin. Das ist das Erfolgsprinzip der letzten, 100 bis 150 Jahre. Damit haben wir eine hervorragende Akutmedizin hingekriegt. Was wir heute in der Akutmedizin leisten, basiert darauf, dass wir alles eingeschränkt haben auf lineare Kausalität, das beobachtet haben, erforscht haben und das ließ sich dann auch gut danach beweisen. Und damit konnte man eine hervorragende Akutmedizin entwickeln und auch, wir sind auf einem Hochstand, der ist sagenhaft, auch allein, wenn man die Perinatalmedizin sieht und dergleichen. Naja, aber die chronischen Erkrankungen, die Krebserkrankungen, die chronischen Volkserkrankungen, die beherrschen wir nach und nach nicht, weil die sich eben nicht nach dem linear-kausalen Prinzip ergründen lassen. Gehen wir wieder zurück zu dem Schema. Die klinische Umweltmedizin basiert auf wissenschaftlichen Erkenntnissen sowie der Empirie, der Erfahrung, dem Erfahrungsgut, aus der Praxis und die Umweltmedizin basiert auf wissenschaftlichen Erkenntnissen, der epidemiologisch verifizierten, die verifiziert worden sind aus der Evidence-Based Medicine. Auch das werde ich gleich nochmal erklären, was das bedeutet. Hast du Fragen dazwischen?
Ja, ich denke, das reicht für diesen Teil, so als grobe Orientierung. Also die normale Umweltmedizin sozusagen richtet sich an die Bevölkerung, hat monokausale Ursachen. Das, was wir hier, sag ich jetzt mal, in unserem Kongress unter einem Umweltmediziner verstehen, ist dann doch eher ein klinischer Umweltmediziner. Also wir sagen einfach immer salopp Umweltmediziner, ein Dr. Joachim Mutter oder ein Dietrich Klinghardt und viele andere sind in dem Sinne klinische Umweltmediziner, weil sie sich ganzheitlich dem ganzen Menschen widmen und nicht nur dieser einen Geschichte und natürlich dem Patienten widmen und nicht der ganzen Gesellschaft. Welche Rolle spielen denn eigentlich heutzutage Gifte, sogenannte Noxen bei chronischen Krankheiten?
Naja, wenn du den Lancet liest, das ist also eins der renommiertesten medizinischen Journalen, die haben 2017 eine Publikation herausgebracht, die Luftverschmutzung von Luftwasser und Boden, Arbeitsplatz verursacht weltweit 9 Millionen Todesfälle pro Jahr, was 16% aller Todesfällen entspricht. Die Zahl ist dreimal höher als die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit AIDS, Tuberkulose und Malaria zusammen. Und sie ist 15 Mal höher als die Zahl der Todesfälle in Kriegen und allen anderen Formen von Gewalt. Das muss man sich mal überlegen, womit wir hier zu tun haben. Und das Gleiche, die meisten dieser Todesfälle sind auf nicht übertragbare Krankheiten, non-communicable diseases zurückzuführen, die durch Umweltverschmutzung verursacht werden. Hier legen wir sich ganz eindeutig fest, das sind die Erkrankungen wie Herzerkrankungen, Schlaganfall, Lungenkrebs, obstruktive Erkrankungen. Ich addiere noch neurodegenerative Erkrankungen wie Alzheimer, MS und so weiter. Das sind die typischen chronischen Volkserkrankungen, die wir kennen. Und das ist etwas, was mit der Umwelt zu tun hat. Die WHO hat 2020 dieses Jahr geäußert, 23% der Toten global durch diese non-communicable diseases, wie eben beschrieben. Jedes Jahr sterben 41 Millionen Menschen an Herzinfarkt, Schlaganfall, Krebs, chronische Atemwegserkrankung, Diabetes oder einer psychischen Störung. Das sind mehr als 70% aller Todesfälle weltweit mit lähmenden wirtschaftlichen Auswirkungen. Das sind wirtschaftliche Auswirkungen. Da können wir die Politiker packen, nämlich darauf achten die, nicht auf die Toten. Die achten auf diese wirtschaftlichen Ausfälle, die dabei entstehen.
Ja, da sind wir schon fast beim Thema Corona auch.
Ja, das ist Corona.
Ja, das natürlich auch ein wichtiger Aspekt davon ist, dass wir auch gerade in den sogenannten Hotspots da auch oft eine sehr starke Umweltverschmutzung haben und dass eine Umweltverschmutzung was mit Lunge zu tun hat und da eben diese Entzündungsprozesse dann stattfinden, wenn man einer bestimmten Belastung ausgesetzt ist.
Das ist nicht nur die Lunge. Die Lunge war vordergründig das Zielorgan. Es ist insgesamt, es werden sehr viele Entzündungsprozesse angestoßen, die dann extreme, auch kardiovaskuläre Erkrankungen, die alle hatten Herzerkrankungen, hatten Herzprobleme, Gefäßprobleme, neurologische Probleme, die dann in der Heilungsphase sehr lange blieben und auch noch nachwirkten. Und das Schlimme ist eben, dass die Umweltbelastung der fruchtbare Boden war, auf den das gefallen ist. Man hat ja besonders auf die alten Leute, auf die Vorerkrankten geachtet, mit Recht und Fug und Recht. Die haben natürlich schon eine ganze andere Grundbelastung da. Und wenn dann auch zusätzlich solch ein Hammer kommt, dann reagieren die viel heftiger. Und das ist vor allen Dingen in solchen Belastungsgebieten, industriellen Belastungsgebieten oder auch in der industriellen Landwirtschaft, Norditalien zum Beispiel gekommen, Ruhrgebiet. Da waren die Schwerpunkte wirklich von den äußeren Bedingungen schon vorgegeben.
Ja, also wir haben eine enorme Verbreitung von chronischen Krankheiten heutzutage, du hattest einige genannt, unglaublich hohe Zahlen. Und da wäre eine Menge zu tun. Da könnten wir sehr, sehr viel erreichen, indem wir natürlich uns um die Umwelt natürlich kümmern. Das hat auch noch andere Interessen, die wir sozusagen dabei mit berücksichtigen können, nämlich unser Fortbestehen auch dieses Planeten. Und indem wir einfach einen gesünderen Lebensstil haben und uns um unser Immunsystem und so weiter kümmern. Denn beispielsweise Corona betrifft ja nur Menschen, die ein schwaches Immunsystem haben, die älter sind und die schon bereits unter den schon beschriebenen Krankheiten sozusagen leiden. Denn ansonsten hat man damit eigentlich nichts zu tun. Das heißt, da fehlt mir auch die Kampagne der Regierung, sage ich jetzt mal, wie stärke ich mein Immunsystem, anstatt mich abzukapseln und wegzusperren. Die Chance könnte man ja nutzen, wenn es dann im Interesse der Bürger wäre, da jetzt ranzugehen und zu sagen, okay, wir wollen jetzt einfach gesünder werden, wir wollen uns stärken, wir schützen die Alten, die jetzt noch krank sind, helfen denen vielleicht gesünder zu werden und beschäftigen uns mit dem Thema Ernährung, mit dem Thema Mikronährstoffe, aber gut, da sind wir, glaube ich, weit von entfernt. Was sind denn heutzutage so die Umweltgifte, die uns am meisten bedrohen, wenn man das überhaupt so sagen kann?
Im Prinzip ist es ja, ein gesamter Kanon und es ist aus klinisch-umweltmedizinischer Sicht falsch, das Gift des Monats zu verfolgen. Mhm. Das haben wir über Jahre, Jahrzehnte gemacht. Wie gesagt, die Holzschutzmittel in den 70er Jahren, dann kam dann? Formaldehyd kam dann schon sehr schnell, auch Amalgam. Dann war Amalgam wieder, du musst die Amalgame raus. Dann hatten wir die Erkenntnisse, unsere Entgiftungsphasen sind nicht mehr ganz optimal, also musst du genetische Prozesse verfolgen, dann kannst du etwas verändern. Die Ernährung war von Anfang an ein Thema gewesen, eine Ernährungsveränderung oder Optimierung, dann auch eine Darmsanierung. Und dann kamen Borrelien und dann kam Glyphosat, die Schwermetalle, andere Schwermetalle als Amalgam. Aber das Gift des Monats oder den, was du jetzt gerade gefragt hast, diesen Key, die Key-Noxe, die gibt es im Prinzip nicht. Es gibt häufig vorkommende aus unserer Umgebung, aber und Key-Player, nach denen wir in den Praxen immer mal wieder als erstes gucken. Aber es wäre falsch, richtig gehen falsch, wenn wir das nur darauf zurückführen würden.
Okay, also du hast gerade gesagt, man hat sich dann im Laufe der Zeit hat man erkannt, es gibt ganz viele andere Themen, die da vollkommen mit reinspielen, wie zum Beispiel die Ernährung, wenn ich entzündliche Prozesse habe beispielsweise, zum Beispiel durch Ernährung oder durch andere Themen. EMF ist natürlich jetzt ein großes Thema. Dann ist die Entgiftungsleistung reduziert, dann gibt es Biotoxine, die sich bilden und so weiter. Das heißt, da muss ich ansetzen. Wenn mein Darm kaputt ist, dann habe ich Autoimmunreaktionen, dann habe ich da wieder Entzündung, Toxine, die sich da bilden. Wenn mein Immunsystem geschwächt ist, dann habe ich die Türe offen sozusagen für Erreger und dann kriege ich Borrelien, Chlamydien.
Die kriegst du so oder so, aber du kannst in einem Fall kannst du besser abwehren und im anderen Fall nicht.
Ja, genau. Das heißt, da muss man auf jeden Fall differenzieren. Das ist jetzt nicht so, dass man sagen kann, das Problem ist XY, Quecksilber, und wenn wir das jetzt nicht mehr haben, dann ist alles gut. Nichtsdestotrotz, also finde ich ganz wichtig, das zu sehen, dass man das immer als ganzheitlich, so ein viel benutzter Begriff, aber dass man das Ganze differenzierter auch betrachten muss. Nichtsdestotrotz, was sind denn so die Top 5, Top 10 oder wie auch immer du es definieren möchtest, was sind denn so die großen Bedrohungen, wo man am meisten auch Effekt haben kann, wenn man sagt, okay, das habe ich jetzt verstanden und wie kann ich mich der ganzen Dinge dann entledigen, beziehungsweise jetzt sind wir erstmal bei Vermeidung, würde ich mal sagen.
Gut, ich mache es höchst ungern, die Keyplayer zu nennen, weil dann stürzen sich alle da drauf und das ist nicht klinische Umweltmedizin.
Ja, wir können ja auch, also es auch anders machen, wenn das unangenehm ist.
Nee, ich sag schon, weil du die Frage so gestellt hast. Natürlich haben wir noch sehr viel mit Amalgam zu tun und anderen Schwermetallen. Aus Zahnbereich, aus Prothetikbereich, das sind nicht nur die Zähne, das sind genauso die Intrauterinspirale. Das sind die verbleibenden Metalle im Körper, die nicht mehr wieder rausgemacht worden sind. Kieferorthopädische Spangen, die hinter den Zähnen einfach belassen werden, teilweise sogar noch nickelhaltig sind. Also Schwermetalle auf der einen Seite. Dann haben wir ganz viel zu tun. Eins wohl der wichtigsten Sachen, die wir überhaupt immer wieder verfolgen müssen, sind die Schimmelpilze, über die wir ganz am Anfang geredet haben. Aber da ist es so, dass aufgrund von fehlenden Erkenntnissen oder nicht ausreichender Schulung immer nur nach Sporen geguckt wird. Da werden immer nur geguckt, wo habe ich einen Fleck an der Wand? Und wenn ich gut bin, dann gucke ich auch noch nach, wie viele Sporen habe ich im Raum, wie viel schweben da in der Luft. Dann lasse ich einen Baubiologen kommen und der macht das, der misst das. Und dann sagt man, ja gut, das belastet. Das kann ich dann von der allergologischen Seite heute recht gut auch aufgliedern. Allerdings nur mit ganz spezifischen klinisch-umweltmedizinischen Untersuchungsmethoden. Der einfache Allergietest bringt da gar nichts. Das Problem bei den Schimmelpilzen sind aber nicht die allergieauslösenden Substanzen, sondern die Mykotoxine, also die Schadstoffe, die Toxine, die diese Schimmelpilze in der Lage sind, auszustoßen. Und ich habe Patienten, bei denen haben wir in den Räumlichkeiten keine einzige Spore detektiert, also feststellen können, trotz mehrfacher Untersuchung. Und es kam heraus, weil der Schimmelhund praktisch närrisch wurde in diesem Raum. Wir haben den reingeschickt, weil es ziemlich sicher war, dass ein 10-jähriger Junge mit einem Asthma nicht mehr weiterkam. Alles andere wurde versucht in den Kliniken, der ist durch etliche Kliniken durch, übrigens auch durch etliche Psychiater, weil eben die Ehe der Eltern geschieden waren, muss es ja psychosomatisch sein. Nein, immer dann, wenn der aus dem Urlaub wieder zurückgeht, wo es ihm gut ging, der Peakflow war im Urlaub besser, er kam zurück und das ganze Vieh brach wieder zusammen. Und dann haben wir den Baubiologen reingeschickt, der hat, wie gesagt, keine einzige Spore gefunden. Es waren aber dann Toxine. Wir haben dann die MVOCs, also die Microbiolic Volatile Organic Compounds, Lösemittel auf biologische Art nachweisen können, die einen Hinweis gaben, dass dort biologisches Material zerfiel. Aber das war immer noch nicht kein Beweis, dass das Schimmelpilze waren. Das hätte durchaus auch eine Ratte sein können, die in der Ecke liegt und verendet ist. Aber der Schimmelpilzhund, der ist völlig närrisch geworden und der war adressiert auf Toxine. Und man hat dann unter dem Dach einer 200 Quadratmeter Wohnobergeschosses unterm Dach das gesamte Dach verschimmelt gefunden. Und erst dann, als wir den Schimmel detektieren konnten, definieren konnten, konnten wir auch die direkte gesundheitlich schädigende Wirkung nachweisen. Vorher hätten wir das gar nicht festgestellt. Also diesen halben Schritt nur zu machen, Allergieuntersuchung möglichst noch mit den kommerziellen Testsätzen, die völlig sinnlos sind oder so gut wie sinnlos sind, sagen wir es mal so, die alle Allergologen einsetzen. Ich bin selbst Allergologe, aber das hat nicht weitergebracht. Wenn du das nur machst, liegst du falsch. Dann hast du ein falsch negatives Ergebnis und trotzdem ist das Problem dahinter. Also wir haben Schwermetalle, wir haben Schimmelpilze und dann haben wir natürlich die ganzen Biozide im Umfeld, sowohl im Wohnbereich als auch im Arbeitsplatzbereich. Du hattest gerade schon mal nach Formaldehyden gefragt, immer noch ganz hoch aktuell Aldehyde. Sie sind für mich allerdings behandelbar. Du kannst heute feststellen mit ganz einfachen Methoden, da gibt es von der Firma Dräger in Kiel, Biocheck Test F, der kann ganz grob quantitativ Formaldehyd nachweisen. Da braucht man keinen Baubiologen dazu. Und wenn man das hat, ist es in der Regel, es sind Spanplattenmöbel, die emittieren und die kann man verschließen an allen Kanten. Die Lochleisten zu, die Kanten Umleimer drum und dann hast du keine Formaldehyde mehr. Du musst bloß ganz sicher sein, dass du auch alles gründlich machst. Du musst die ganzen Schubfächer rausnehmen. Die Schubfächer haben meistens vorne noch einen Umleimer, aber an drei Kanten, die Regalfächer an drei Kanten sind die offen. Eine immense Evaporation, also Ausdunstung von Aldehyden. Also ich sage jetzt die Firma nicht, dieser berühmte Schrank dieser Firma war früher mit viel Formaldehyd. Auch die geben sich jetzt viel Mühe. Und du kannst heute sowas vermeiden oder auch behandeln. Das sind die Biozide im eigenen Garten, aber auch dann die Biozide aus der Ernährung. Wer heute belastet ist und sich immer noch nicht kontrolliert biologisch oder weitestgehend kontrolliert biologisch ernährt, der macht einen Fehler. Die Ernährung ist das größte Potenzial, was wir haben, etwas zu verändern, wenn wir Belastung fühlen, wenn wir chronische Erkrankungsprozesse spüren. Kühlschrank aus, einmal durchwischen und neu füllen mit kontrolliert biologischer Kost. Da müssen wir uns jetzt nicht streiten, ob vegan, vegetarisch oder Beef-Eater. Das Erste ist erstmal kontrolliert biologische Kost. Und dann kann man in die speziellen und die spezifischen, auch individuell spezifizierten Diäten hineingehen. Aber das kann jeder selbst machen. Ich habe nachher noch mal ein paar Folien vorbereitet, was wirklich jeder selbst machen kann und was auch machen muss, wo er achten muss. Also wir hatten jetzt die Schwermetalle, wir hatten die Schimmelpilze, wir hatten die Biozide. Und dann haben wir noch die biologischen Probleme, die, du hast gerade die Borrelien auch genannt, Borrelien, aber auch Viren, Corona lässt grüßen. Das sind alles die Sachen, mit denen wir umgehen müssen. Legionella zum Beispiel ist nicht notwendig, dass wir es haben, aber wir müssen wissen, wie kommt sowas zustande, auch in Privathaushalten. Wie können wir Legionellen erfassen, und das wird getestet von Gesundheitsämtern, und man kann das vermeiden, indem man den Boiler, den Heißwasserboiler, über 50 Grad hält. Dann haben die Legionellen keine Chance mehr. Ansonsten sind die sehr schnell in Gebäuden verbreitet, also Mehrfamilienhaus mit einer Wasserversorgung, mit Temperaturwasserversorgung um die 30, 35 Grad, reicht nicht aus. Solche Sachen muss man wissen. Gut, wir haben jetzt gehabt, wir haben den jetzt sagen wir mal in Gruppen gehabt, wir haben den, ach so, den einen Bereich haben wir noch nicht, du hattest doch die elektromagnetischen Felder benannt, die ja im Moment den großen Hype haben, seit 2 Jahren, auch mit Recht.
Zu Recht.
Weil wir gerade wieder in den nächsten GAU reinlaufen mit 5G, aber wir haben die physikalischen Belastungen, da ist auch unser Klima mit drin. Das kann der Einzelne nicht beeinflussen, aber er kann schon mitschrauben an dem System und er kann in seinem häuslichen Bereich einiges ändern. Wir haben die chemische, die toxischen Bereiche, die Stressoren aus dem Bereich. Wir haben die biologischen. Und bitte jetzt nicht vergessen, obwohl ich vorher gesagt habe, psychosomatisch ist schneller ein Abstellgleis, wir haben auch die psychosozialen Stressoren. Wenn wir jetzt in eine große Arbeitslosenzahl hineinkommen, die sind psychisch belastet, diese Familien. Dort ist ein Stressor, der die gleiche Möglichkeit hat, Entzündungsprozesse hervorzurufen, das Immunsystem durcheinander zu bringen, die gleiche Effizienz hat, als wenn du Amalgam im Mund hast, als wenn du Borrelienkontakt hast, also Corona hast, oder du hast deine elektromagnetischen Felder hochgradig um dich herum. Das Problem, was wir Ärzte aufgrund unserer Hochschulbildung haben, ist, wir sehen immer diese Scheuklappe, linear kausal. Wir gucken, aha, du hast eine Darmdysbiose. Jetzt mache ich mal eben deinen Darm in Ordnung und schütte dir da dein Mikrobiom rein, das baue dir das wieder auf. Das zu machen, ohne die anderen Faktoren richtig zu wahrzunehmen und zu behandeln, ist völlig falsch. Wenn du das machst, und hast nicht ergründet, ob von oben Schwermetalle von oben aus dem Zahnbereich nach unten gleiten, Nickel, Amalgam, andere Cadmium zum Beispiel, wenn die nach unten Mikropartikel nach unten schicken, und das tun sie, dann entsteht ein Mikrobiom, das du 1000-mal austauschen kannst. Immer mal wieder wird dort ein Entzündungsprozess stattfinden. Und das Leaky Gut, den du gerade erwähnt hast, wird kontinuierlich fortbeschädigt, auch so viel Ärzte sich darum bemühen und so viel die Ärzte ihr Geld verdient haben dadurch. Man muss gründlich, man muss hierarchisieren, was kommt als erstes, und dann sehen, was kommt als nächstes. Wenn du also den Zahn, den Mundbereich nicht behandelst, und da sind es nicht nur die Metalle, sind genauso gut die Entzündungsprozesse, hast du keine Chance, den Darm richtig zu motivieren und so wieder aufzubauen. Also da muss eine Funktionalität hinein in der Abläufe der Therapie. Und deswegen mag ich nicht, wenn man solche Hotspots nennt oder Key-Noxen nennt, weil sich jeder nur darauf stürzt, dann dabei bleibt und nach einem halben Jahr oder einem Jahr und dem Patienten Hoffnung macht. Nach einem halben Jahr sagt dann der Patient: Doktor, du hast mir zwar einmal hups geholfen, das kenne ich ja schon von früher, aber jetzt muss ich mir einen anderen Arzt aussuchen, der mir vielleicht weiterhilft. Das ist keine klinische Umweltmedizin. Das ist eine sture, der Hochschulmedizin nachempfundene Noxen-Symptom-Behandlung. Und das ist falsch. Man muss es richtig komplex sehen. Und das ist das, was ich vorher zum wissenschaftlichen Anspruch nannte, gegenüber dem Reduktionismus, den wir heute noch in der Wissenschaft haben. Wir müssen zu einem multifaktoriellen, zu einem multidimensionalen und multifunktionalen Medizin kommen. Also zeitlich, Faktoren sind vier verschiedene, zeitliche Einwirkungen sind verschiedene. Und die Funktionsbereiche an verschiedenen Organen sind verschiedene. Alles das müssen wir erfassen, hierarchisieren, was kommt als erstes, kommt als zweites, als drittes, auch was ist bezahlbar. Wenn ich jemand sage, du musst dein Haus abfackeln, dann sagt der Mann, das mache ich nicht mit, ich lasse mich scheiden. Also das muss man schon hierarchisieren, was ist notwendig als erstes, zweitens, drittens. Das muss man nicht aus den Augen verlieren, aber man muss wirklich sehen, was kommt eins nach dem anderen. Und dieser Wissenschaftsansatz, den kann uns die Hochschule immer noch nicht folgen. Das ist eine Komplexität. Wenn man komplex denken lernt, dann sieht man, dass man auf verschiedenen Ebenen die Faktoren zusammensuchen muss. Da muss man sagen, was kommt erstens, zweitens, drittens. Und dann muss man diese Faktoren auch der Reihenfolge nach abhandeln, der sinnvollen Reihenfolge nach abhandeln, wie ich das gerade gesagt habe.
Okay, da würde ich jetzt gerne darauf zu sprechen kommen. Nur kurz ein paar Bemerkungen von meiner Seite. Also du hattest verschiedene Gruppen genannt, die es auf jeden Fall gibt. Und hast ja auch schon einige praktische Tipps sozusagen mit einfließen lassen. Schwermetalle, da haben wir sehr gerade im Zahnbereich eine große Problematik. Und da habe ich ja auch ein Interview natürlich zugemacht. Und da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen, was so dann der konkrete Ablauf ist. Bei Schimmelpilzen, du sprachst jetzt von den eigenen vier Wänden. Ich möchte noch darauf hinweisen, dass wir auch in der Nahrung Schimmelpilze finden. Du hast das Ernährungsthema genannt und da haben wir verschiedene Quellen. Das ist natürlich, man muss sich vorstellen, alles, was getrocknet werden muss, Getreide, Samen, Körner und so weiter. Weiß ich, ob der Zuschauer viel in anderen Ländern mal, also außerhalb von Europa unterwegs war, da wie sowas dann aussieht konkret. Da liegt der Kaffee auf der Straße teilweise oder so und je nachdem, in welchem Umfang das Ganze passiert. Die klimatischen Bedingungen führen natürlich dazu, das kann ja ganz schnell, also wenn da ein paar Schichten von irgendwas, von einem Korn übereinander liegen, dann kann ganz schnell Schimmel entstehen. Wenn Korn in ein Silo kommt und das ist nicht vollständig ausgetrocknet, dann entsteht dort Schimmel. Und klar wird in Europa einigermaßen getestet, denke ich mal, in diese Richtung. Aber es ist, da sagst du nein, da würde mich mal interessieren. Aber es ist ja auch so, dass wir durch die Tiere, ja, in der Massentierhaltung, in der Industriehaltung, wo die Tiere nicht artgerechtes Futter bekommen, die das richtig verschimmelte Zeug sozusagen zu essen bekommen. Und wir natürlich diese Aflatoxine beispielsweise, das sind also eben diese Mykotoxine, die halt vom Schimmelpilz entstehen, dann über die Nahrung, auch über die tierischen Produkte dann wieder zugeführt bekommen. Also aus allen Richtungen darf man sich da anschauen, was esse ich eigentlich, wo kommt das her? Und das ist eine Belastung, das ist, glaube ich, etwas, was den meisten Menschen überhaupt nicht bewusst ist.
Auch in der Medizin nicht bewusst. Wir haben in Deutschland, ich betone jetzt Deutschland, zu wenig wissenschaftlichen Ansporn dafür, dem nachzugehen. Ich habe versucht, unsere Labore, denen wir zusenden, denen das schmackhaft zu machen, Mykotoxine zu erforschen, also nachzuweisen im Urin. Dann kam immer die Halbherzchen, ja, das müssten wir aufbauen, das wird sehr kompliziert. Bring mir erstmal genügend Ärzte, die mir zuschicken, damit ich sehe, dass das überhaupt lohnt. In England und Amerika gibt es zumindest Labore, die das machen. Die Engländer schicken auch nach Amerika. Aber da kriegt man zum Beispiel schon Aussagen von Urinuntersuchungen, um dort 11 verschiedene Mykotoxine feststellen zu können. Wir gehen davon aus, dass wir heutzutage mit 200 verschiedenen Mykotoxinen belastet werden. Also da ist extremer Wissenschaftsbedarf da. Aber interessanterweise hast du ja gerade genannt, die Landwirtschaft ist extrem kontaminiert und damit konfrontiert. Und in der Tat sind es die österreichische Veterinärmedizin, die aufgrund der Test der Notwendigkeit, das Getreide, die Futtermittel sauber zu behalten, die sind in der Mykotoxinforschung sehr weit vorne. Die haben Testmethoden entwickelt und ich hoffe, irgendwann jemand dann auch mal dazu zu bringen, das auch in der Humanmedizin weiterzutragen. Also die Veterinärmedizin ist uns da schon wesentlich voraus. Dass die Mykotoxine da sind, ist unbelassen. Unsere Frage ist immer, wie können wir das vermuten? Ansonsten bleibt uns, oder nachweisen, ansonsten bleibt uns nur die Vermutung, die Hexenjagd. Und wenn wir uns mit Hexenjagd wieder beschäftigen müssen, sind wir schnell bei Scheiterhaufen. Und das ist keine Medizin, die man betreiben sollte.
Ja, Ich bin jemand, der viel darüber redet, einfach so sich zu versuchen, sage ich jetzt mal, sich so natürlich wie möglich zu ernähren, nichts zu kaufen, was eine Verpackung hat. Da ist schon mal viel mit gewonnen. Vielleicht den Gebrauch von Getreide generell zu reduzieren und auf Weidehaltung zu achten und biodynamisches Gemüse und so weiter zu kaufen. Und dann hat man schon sehr viele von diesen Quellen erstmal schon massiv reduziert, ne? In Reis finden wir Arsen und so weiter. Aber je mehr man das macht, natürlich, ich meine, wir kommen nicht darum herum, dass wir uns trotzdem vergiften, denn auch auf dem besten biodynamischen Gemüse, da gibt es auch Regen und Luft. Ja, aber trotzdem.
Auch im eigenen Garten.
Auch im eigenen Garten, ganz klar. Aber so sieht die Situation halt aus. Aber wir wollen uns natürlich, wenn wir es schon mal um 80-90% reduzieren können oder selbst wenn es nur die Hälfte wäre, wäre schon viel erreicht. Das ist halt die Situation, in der wir sind. Die Biozide hattest du angesprochen, nur da noch ganz kurz, finde ich ein toller Hinweis auch mit den Spanplatten. Natürlich, wenn man es irgendwie kann, also erstmal sowas nicht kaufen. B, vielleicht sanieren, ne, das eine oder andere Möbelstück mal hier und da ersetzen. Aber es ist ein toller Tipp, dass man einfach mit bestimmten Folien, Lacken oder
Schellack, Klavierlack.
Klavierlack, dass man das quasi abkleben kann und schaut, dass da, wo diese offenen Stellen sind, schaue ich mir gerade hier an, ob ich hier auch irgendwas habe. Ich glaube, ja.
Doch, hast du.
Ja, habe ich
hier. Mit Sicherheit. Zieh mal die Schublade raus, guck mal auf die Rückwand. Da sind überall freie Stellen.
Ja, zumal das hier nicht meine eigenen Möbel sind sozusagen. Ich wohne in einer möblierten Wohnung und kann ich mich auch mit beschäftigen. Also da kann man über die Zeit das Ganze auf jeden Fall deutlich verbessern. Und das ist auf jeden Fall ein toller Hinweis, wie man da sehr günstig erstmal Verbesserungen machen kann. Jetzt EMF haben wir darüber gesprochen. Wichtiger Punkt. Ja.
Ich würde ja ganz gerne in diesem Rahmen nochmal etwas aufzeigen, was meinen Patienten als Hilfestellung von mir immer wieder gegeben wurde. Da gehe ich mal wieder nochmal in meiner Praxis. Hast du das Bild wieder?
Nee, habe ich noch nicht. Jetzt kommt's.
Jetzt müsstest du es haben. Ja? Mhm. Gut. Also, ich habe in meiner Praxis den Patienten in meiner Hand gezeigt. So. Und dann haben wir die auf ein Blatt Papier gelegt und haben jeweils die einzelnen Finger umkreist. Dann hatten sie die Hand auf dem Papier und dann haben die mitgeschrieben. Der Daumen steht für Wohnung und Kleidung. Schau nach, was du für Kleidung trägst. Die ganzen Plastikzeug, die ganzen imprägnierten Sachen, welches Material du hast. Dann guck den Arbeitsplatz an und schau auch den Hobbybereich nach. Ich habe einen Patienten gehabt, der hatte ganz eindeutige Symptome, immer wenn er zu Hause war. Wenn er außer Hauses war, hat er keine gehabt. Bis wir also alles abgefragt, was an möglichen Holzschutzmitteln da war und Pestiziden und so weiter, nichts. Dann kam die Frau, ja, mein Mann ist Jäger. Ja, was heißt das denn? Ja, der hat große Zinkwannen im Untergeschoss im Keller und dort bastet er die Geweihe ab. Mit Ameisensäure. Das ist ein Metabolit von Formaldehyd. Da standen die offenen Zinkwannen da und da hat er seine Hirschgeweihe drin. Kannst du dir ja vorstellen, was das für eine toxische Belastung ist. Also den Hobbybereich nicht vergessen. Ich habe ein kleines Kind behandelt, ohne jegliche Laboruntersuchung. Die hatten absolut kein Geld, nur eine Anamnese gemacht. Das Kind hat ständig Schnupfen gehabt, war natürlich vom Hals, Nasen, Ohren, hat Gott sei Dank nicht von mir auch voroperiert worden, kam nicht zurecht. Und dann haben wir eine Vorgeschichte erhoben, ob denn irgendetwas in der Umgebung war. Nee, nichts gefunden. Die Mutter hatte auch auf alles geachtet. Später habe ich natürlich Formaldehyd noch Belastung zusätzlich gefunden. Aber das Wesentliche haben wir rausgekriegt, indem ich nach dem Hobby gefragt habe. Was machst du denn Hobby? 10 Jahre oder 9 Jahre? Was machst du Hobby? Ja, ich baue Schiffsmodelle und Flugmodelle. Dann saß der mit einem Isocyanatkleber, Sekundenkleber, und bastelte an seinen Modellen rum und das in seinem Schlafbereich. Dann haben wir einfach gesagt, stell doch deine gesamten Modelle, das waren riesig viele, ob 30 oder 40, die waren alle schön auf Regalen aufgestellt, alle heute raus in die Garage. Papa lässt sein Auto draußen und das machst du 14 Tage. Nach 14 Tagen kam der Bub und sagte, er hätte keine Symptome mehr. Dann kam die Mutter, soll ich Ihnen noch was sagen? Meine Tochter auch nicht. Das haben wir zwar vorher nicht gesagt, aber die hatte vorher auch ständig ihre Reizungen gehabt, hatte auch kein Problem mehr. Dann haben die mit den Weichmachern, mit dem, was in den Weichplastiken da drin ist, und dann eben mit dem Isozialkleber ihre Belastung gehabt. Ich habe keine Laboruntersuchung machen müssen. Die Therapie war ganz klar. Die blieben in der Garage, konnten dann neben dem Auto sitzen, das war mir völlig egal. Dann haben wir später auch noch Formaldehyd gefunden. Aber das eben zum Thema Hobby. Wir hatten beide eben erwähnt, der längste Finger ist die Ernährung. Und der muss am wesentlichsten behandelt werden. Da muss wirklich, und wenn das nicht geht, muss auch eine ökotrophologische oder auch ärztliche Hilfe dazu. Aber es gibt genügend Gesundheitscoaches, die das machen können. Dann muss man, und hier wechselt die Farbe in grün, das heißt, hier brauchen wir ärztliche Unterstützung. Wir brauchen Entzündungsherde, wir müssen Entzündungsherde aufspüren, Störfelder, das sind die Zahnherde, aber auch andere versteckte Materialien oder versteckte Entzündungsherde im Körper. Und nochmals nicht vergessen, den psychosozialen Stress, wenn die Mutter dem Vater mit der Bratpfanne hinterherläuft jeden Tag oder mit dem Nudelholz, dann ist das ein immunologischer Stressor. Der muss genauso behandelt werden. Das sind die Bereiche, in denen jeder Patient für sich, vielleicht mit Unterstützung des Arztes, auch nochmal gucken kann. Natürlich kann er gucken, Mensch, der Zahn hier unten links, der muckert doch die ganze Zeit schon. Da gehe ich mal zum Zahnarzt hin. Er muss auch wissen, dass er etliche Zahnmaterialien unterschiedlichster Art im Mund hat. Und wenn er das beachtet, dann hat er schon mal selbst ein Handwerkzeug an der Hand, womit er umgehen kann.
Mhm, super. Gut. Ja, noch ein paar Kommentare von meiner Seite. Also Stress ist auch quasi ein Gift in dem Sinne. Lothar Hirneise sagt, Stress ist einer der größten Faktoren überhaupt für das Krebsgeschehen beispielsweise. Auch viele andere Institutionen sagen, Stress ist einer der größten Killer. Also das ist, und das ist so eine Geschichte, also das ist auch für mich ein Thema, mit dem, wo ich mich auch immer mehr noch widmen möchte, sozusagen, um da irgendwie meine Balance zu finden, weil ich auch sehr viel arbeite. Und das, ich finde das ein ganz, ganz entscheidendes Thema. Und das ist ja auch etwas, was neu hinzugekommen ist. Wir haben ja als Menschheit nie derartig unter Stress gelitten. Also in Kriegszeiten vielleicht, aber jetzt, wenn man mal mehr als 10.000 Jahre zurückgeht, da gab es nur punktuell Stress. Und heutzutage sind wir einfach da chronisch belastet. Allergien wollte ich noch kurz ansprechen. Das fand ich spannend, weil du gesagt hast, jemand kommt dann immer zurück. Und wenn er zurückgekommen ist, dann hat er wieder die Probleme. Das betraf mich auch. Ich entwickelte eine Hausstauballergie. Also die hatte ich schon immer so ein bisschen. Hausstaub und Katzen. Und es war dann interessant, weil ich war anderthalb Jahre habe ich in Brasilien gearbeitet. Und dort in Rio de Janeiro gewohnt und auch in ganz vielen und bin auch gereist, war in Tansania und war in ganz vielen unterschiedlichen Betten und Orten und so weiter und hatte überhaupt kein Problem. Und jedes Mal, wenn ich nach Frankreich gekommen bin, musste ich niesen ohne Ende. Und ich weiß eigentlich bis heute nicht so genau, woran es gelegen hat. Nur konnte ich mit einer eigenen durchgeführten Rektal-Ozontherapie das ganze Allergiegeschehen um mindestens 95% reduzieren, auf einen Schlag.
Ernährung und Darm, das ist eine Einheit. Da hast du es richtig gemacht. Du hast dein Allergiepotenzial, deine immunologische Lage minimiert. Den Reizzustand minimiert dadurch. Mhm. Und wo du gerade Stress sagtest, der Begriff Stress, den definieren wir heute in der klinischen Umweltmedizin ganz anders, als es volkstümlich genannt wird. Volkstümlich ist es immer der psychische Stress. Die partnerschaftliche Auseinandersetzung, mein pubertierendes Kind, meine Schulsituation, Uni oder Arbeitsplatz. Nein, Stressoren ist alles. Und ich habe es hier nochmal aufgeführt. Physikalischer, chemischer und biologischer Stressor. Und wenn du jetzt sagst, deine Hausstaubmilben Sensibilisierung ist ja da, die bleibt ja weiter da, aber deine Symptome hast du dadurch reduziert und du bist nicht mehr so empfindlich gewesen. Warum? Weil du eben die anderen Stressoren minimiert hast. Du hast deinen Darm verbessert, indem du die Ernährung verbessert hast. Du hast die physikalischen Gegebenheiten hoffentlich auch in eine andere Situation gebracht. Elektromagnetische Felder würden automatisch das Ganze verstärken, die Symptomatik, die immunologische Reaktionslage, die toxischen Belastungen. Und das Problem ist, dass wir hier in unserem häuslichen Arbeitsplatz eine Menge von diesen Stressoren haben. Diese Stressoren wirken gleichzeitig, nicht einer nach dem anderen, sondern sie addieren sich nicht nur, sie potenzieren sich. Das ist wissenschaftlich nur ganz wenig weiterverfolgt worden, weil die Toxikologen das kaum machen können. Die brauchen 18 Monate, um eine Substanz zu verfolgen. Frau Witte aus Oldenburg hat das mal für 3 Substanzen gemacht und hat exponentielle Beschwerdezunahme schon bei 3 Toxinen gehabt. Toxine, das heißt, sie hat sich nur in diesem Bereich aufgehalten. Aber diese anderen Stressoren wirken alle gleichzeitig. Die Quintessenz daraus ist, für, zum Beispiel für dein Problem, du musst so viel minimieren, was du erkennen kannst in diesem Handmodell oder ein anderes Modell, das hast du sicherlich schon genannt bekommen, dieses Fassmodell, was wir ja von Bill Ray auch immer wieder gesagt bekommen haben aus Dallas, aus seiner Klinik. Das Fass, das Belastungsfass, füllt sich vom Boden bis zur Kante oben. Am Anfang schon kurz nach der Geburt und so weiter. Es kommen immer mehr Belastungen hinein. Und dann ist das Fass zum Überlaufen gespannt, oben. Da passiert immer noch wenig an Symptomen. Erst wenn etwas dazu kommt, das Letzte, was dazu kommt, ob du da ein Reiskorn oder einen halben Liter Frankenwein oder eine Eisenbahnschiene reinschmeißt, das schwappt über. Und das Letzte, was du da reingetan hast, das wird von unserer Hochschulmedizin als Ursache gesehen, weil man das nachverfolgen kann. Das ist aber nur der Anlass. Die Folge ist, um das, den Spiegel in dem Fass zu reduzieren, musst du weit unter die Mittellinie kommen, um einigermaßen hin und her fluktuieren zu können, weil du viele Sachen von außen gar nicht in der Lage bist, das schnell zu modifizieren, zu beeinflussen. Deswegen musst du reduzieren und als erstes die Ernährung, dein Wohnumfeld, dein Arbeitsumfeld und alles das, was ich gesagt habe, was den Rest, der da doch in deinem Körper dich belastet, zum Beispiel, nehmen wir mal das Amalgam, das eine Halbwertszeit von 18 Jahren im Gehirn hat, also die Hälfte des Amalgams geht nach Therapie erst nach 18 Jahren heraus. Das bleibt dir also eine lange Zeit in deinem Leben. Da wird erst nach und nach eine Besserung stattfinden. Das ist der Spiegel im Fass, der in der Mitte hin und her schweben muss, um dann die Reize, wenn sie von außen kommen, abfedern zu können.
Also man muss auf jeden Fall ordentlich Luft nach oben haben, damit man überhaupt in dieser Umwelt leben kann. Das heißt, man sollte sich bemühen, in allen Bereichen irgendwo für sich das Optimum rauszuholen. Du hattest eben auch schon den finanziellen Aspekt angesprochen. Das muss natürlich irgendwo auch bezahlbar sein. Thema Zähne, das ist so eine Sache, aber dann auch was das Zuhause angeht und so weiter. Mit Blick auf die Uhr, du hattest eine gewisse Hierarchie angedeutet. Vielleicht können wir da noch zum Schluss drüber sprechen. Wo sollte man da anfangen? Wie sollte man da eigentlich vorgehen?
Welche Hierarchie meinst du jetzt in der
Therapie? Genau, wie sollte ich vorgehen, um meine Giftbelastung zu minimieren und dann eventuell auch zu eliminieren? Also zu entgiften sozusagen, sorry.
Also, dann will ich mal da ein paar Folien noch dazu zeigen. Jetzt hast du das Bild, ne? Mhm. Also, als erstes musst du natürlich wahrnehmen. Der Prozess, den der Patient durchlaufen hat und noch weiterhin durchläuft, muss wahrgenommen werden. Man muss dann nach den verschiedenen Faktoren gucken. Die Stressoren, die müssen auch als Träger, also wirklich krankmachend definiert werden. Es hat keine Hexenjagd einen Sinn. Das heißt also, ich kann vieles vermuten und sagen, oh, das und das, das belastet mich. Solange du das nicht definitiv nachgewiesen hast, bist du ärztlich nicht in einer guten Position. Du musst also nachweisen, dass der Stressor ein Trigger ist oder zumindest sich in der Vorgeschichte als starker Stressor darstellt, auch wenn du noch jetzt keinen Triggernachweis gelingen kann. dann musst du eine differenzierte Analyse des Ganzen machen. Da musst du also nachschauen im Labor, du musst mit bildgebenden Verfahren nachschauen und natürlich, du darfst nicht vergessen, Funktionsprüfungen mit einzubinden, gerade bei den neurodegenerativen Erkrankungen, bei den zentralen neurologischen Erkrankungen, Gedächtnisstörungen, Alzheimer, Demenz, aber auch ADS, ADHS, da sind Funktionsüberprüfungen sinnvoll, sonst ist es alles bloß eine narrative Diagnose. Und dann muss man, wie wir gerade auch gesagt haben, die Hierarchisierung der Belastungen erkennen. Also, was wirkt wie lange schon auf mich ein? Dieses schon lang Einwirkende, das sollte man möglichst, wenn es machbar ist, als erstes reduzieren, wenn es denn auch so sinnvoll ist. Das zeigt dir die Summe aller Trigger nachher. Dann musst du sehen, was ist therapeutisch machbar und was ist finanziell auch bezahlbar von dem Patienten. Ich habe gerade diesen kleinen Jungen erwähnt, wo absolut kein Geld da war für Diagnostik, sonst irgendetwas. Da waren es einfache Mittel, mit denen man umgehen konnte und konnte man helfen, auch bei Formaldehyd. Auch bei Schimmelpilzen gibt es sowas. Aber da kann man eine Menge falsch machen, wenn man es nicht richtig weiß. Erst dann also eliminieren oder zumindest weitestgehend minimieren der erkannten Trigger ist die erste Bürgerpflicht praktisch. Und dann kann man mit der unterstützenden Medizin beginnen. Das heißt, man macht es im Grunde parallel, aber man darf nicht die Orthomolekularmedizin einsetzen und das Erste vergessen. Solange du die Stressoren nicht minimierst, hast du keine Chance, absolut keine Chance. Deswegen muss man erstmal umfangreich die Trigger finden, eliminieren und dann kommt man in die weitergehende Therapie, die Orthomolekularmedizin, die Stoffwechseloptimierung, die Ernährungsoptimierung und erst dann, und ich betone nochmal, erst dann kommt die klinisch-umweltmedizinische Ausleitungsverfahren und Funktionstraining. Ich sehe das immer wieder, ich habe es glaube ich schon gerade mal gesagt, dass einer, der auf Amalgam spezialisiert ist, gesagt, du musst bloß das rausmachen und dann funktioniert das. Oder ich mache dir jetzt erstmal den Darm in Ordnung oder ich behandle deine Borreliose und dann wirst du schon sehen, es wird besser. Es wird ja besser, aber es macht so eine Kurve und es kommt nachher wieder zur gleichen schweren Symptomatik, solange man eben nicht als erstes die gesamte Eliminierung aller erkennbaren Träger machen. Also erst dann ist die Ausleitung sinnvoll. Was können wir ausleiten? Wir müssen dabei die aktuelle Vulnerabilität beachten. Also aktuelle Vulnerabilität ist, welche Vorerkrankungen sind da? Wie alt, wie jung ist dieser Patient? Einen schwerstkranken Patienten kann man nicht so in der gleichen Schnelligkeit und mit dem gleichen Macht detoxifizieren, wie das mit einem relativ nach außen gesunden passieren kann. Du musst Sensibilisierung überprüfen. Bleiben wir bei dem leidlichen Amalgam. Es gibt noch viel mehr als das. Aber wenn du Amalgam entfernst und hast gleichzeitig, also machst eine Ausleitungstherapie und hast gleichzeitig eine Sensibilisierung gegenüber Quecksilber, da musst du schon vorsichtiger vorgehen, als wenn du keine Sensibilisierung, also eine Typ 4 allergische Reaktion hast. Du hast die Entzündungsprozesse zu beachten. Wenn du entgiftest und nicht nachschaust, wie deine Mikronährstoffe, also Vitamine, Enzyme, Mikronährstoffe eben und Selen und Zink und so weiter, wenn du das alles nicht optimiert hast vorher, dann passiert die Entgiftung nur teilweise oder auch nur schlecht und dann kann es sogar zur Belastung werden. Du musst den Mitochondrial, also den Energiehaushalt, kennen, sonst kommst du sehr schnell in eine Hyperreaktion hinein, die der Patient als schädlich, als Überreaktion auch dann empfindet. Du musst die oxidativen und nitrosativen Stresses, das ist jetzt etwas, was die Ärzte lernen müssen, damit umzugehen. Für den Laien, der wird das weniger beachten können. Und natürlich muss man die individuelle Empfindlichkeit, die individuelle, das oben war die aktuelle Vulnerabilität, die ändert sich auch von Mal zu Mal. Und die individuelle Susceptibilität, das ist das, was uns in die Wege mit reingelegt worden ist, der genetische Fingerabdruck, wenn du so willst, unsere Möglichkeiten, genetische Möglichkeiten in den verschiedenen Entgiftungsphasen zu entgiften. Und da muss man spezielle Rücksichten auch nehmen, wenn wir wissen, was wir entgiften wollen, ob das überhaupt über diese Möglichkeiten geht. Wir sollten auch da noch die Epigenetik in die Belastung, auch die Epigenetik mit hinein tun. Was machen wir bei den Schwermetallen? Erstens nochmal die Noxen-Elimination, dann erst detoxifizieren. Wir gehen mit der Mikronährstofftherapie um, und zwar oral und intravenös, machen Chelattherapien, also direkte Schwermetall-Ausleitungstherapien. Die kann man auf verschiedenen Ebenen machen, geben parallel dazu oder auch nur, aber ich habe es ungern nur, Phytotherapie. Ich habe es deshalb ungern. In der Chelattherapie habe ich was Messbares. Ich kann also messen und damit einschätzen, wie belastet war dieser Mensch, was haben wir für Erfolge zu zeigen. Aber diese Messungen sind trügerisch. Sie geben nie die definitive Belastung dieses einzelnen Patienten wieder, sondern es ist ein Hinweis auf, wie viel Entgiftung ist uns gelungen. Man kann also pflanzliche Medikamente, Nahrungsmittelmedikamente mit einsetzen, sogenannte Absorbentien, also bindende Stoffe wie Heilerde, Aktivkohle oder Zeolit. Auch da muss man aufpassen, was man macht, sowohl in der Phytotherapie als auch bei Absorbentien. Es ist vieles auf dem Markt. Was Algen zum Beispiel, müsste hier noch rein, vieles auf dem Markt, was entlastet. Aber wenn man es auf dem allgemeinen Markt ohne Zertifizierung kauft und anwendet, ohne dass du weißt, was du machst, kann es sein, dass du zusätzlich dich noch belastet. Wir wissen ja, dass Algen sehr gut Schwermetall aufnehmen. Und diese Algen, die hier verkauft werden, nicht alle und nicht die zertifizierten, aber einige, kommen aus Plantagen, das ist ein Produkt ist, das ein merkantiles Produkt. Und wenn die aus solchen Plantagen kommen, dann werden die mit allem Möglichen gefüttert und nehmen das auch aus dem Meerwasser raus oder aus dem Süßwasser raus, je nachdem, wo sie hergeholt wurden. Und dann werden die halt auch mit Schwermetallen belastet sein. Es hat keinen Sinn, sich Produkte einzunehmen, die nicht definitiv überprüft worden sind. Und vergessen Sie das gute alte Ölziehen nicht. Da halte ich sehr viel davon, Patienten. Wenn Sie Ölziehen machen, das heißt, Sie nehmen sich einen Esslöffel gesundes, kontrolliert biologisches, pflanzliches Öl und ziehen das morgens durch die Zähne, so 20 Minuten, bitte nicht runterschlucken, sondern ausspucken. Das bindet Schadstoffe, nicht nur Schwermetalle, sondern Schadstoffe. Und da spucken sie aus. Am Anfang kann das sogar manchmal richtig grau sein.
Wo kommen die Schadstoffe dann im Mundbereich her? Wieso sind die da?
Aus den Zahntaschen, aus dem Speichel, aus der Schleimhaut. Und wenn du so willst, aus den Zahnmaterialien. Bloß, wenn du den ganzen Mund von der Amalgam hast und machst Ölziehen, obsolet. Ne? Aber die Reste, die in den Zahntaschen, im Schleim, in den... Ein Zahn ist ja ein poröser Schwamm, wenn du so willst. Da sind ja Interdentinkanälchen. Die haben immer noch das Amalgam drin, das Quecksilber drin. Und wenn du jetzt Ölziehen machst, dann kannst du über Jahre da schon mal sehr viel rausholen. Übrigens eine gute Gelegenheit, wenn du einen Patienten hast, der sehr stark am Boden liegt, dann ist Ölziehen für ein paar Tage und zwei Tage Null-Diät, also Monodiät, nur Reis oder nur Kartoffeln und Wasser. Ein adäquates Mittel. Bitte nicht länger, weil sonst wird wieder Fettgewebe oder Muskelgewebe mobilisiert. Und in diesem Fettgewebe oder Muskelgewebe sind Toxine deponiert. Und dann kann es zu erheblichen Problemen wieder kommen. Aber für den Akutfall Ölziehen und Monodiät zwei Tage ist ein probates Mittel. Dann kommen wir als nächstes, wie schon beschrieben, Mikrobiomoptimierung, Darmtherapie, dann die Diät. Ich habe das Glück gehabt, meines Lebens, meine Frau ist Ökotrophologin. Sie sagt immer, ich bin ihr schwerster Patient. ja, sowas halt. Und dann kommen natürlich die anderen Therapien, Kolonhydrotherapie. Man muss immer wissen, was man damit macht. Oder auch FX-Meyer. Bei FX-Meyer habe ich sehr, sehr gut empfunden, immer die Bauchtherapie. Das ist eine Lymphdrainage des lymphatischen Gewebes im Bauchbereich. Also eine hervorragende Therapie. Bei den lipophilen Therapien natürlich, lipophilen Toxinen natürlich die Noxenminimierung als erstes. Dann die Hyperthermie, Fieberbank, Sauna, die physikalischen Therapien, die Massage bitte jetzt nicht wie so ein Ringer da dran gehen, sondern es ist eine ganz weiche Massage. Besser eine Lymphdrainage, therapeutische Apharese ist ein System, können Sie sich das vorstellen, wie eine Diurese, also wie man bei einer künstlichen Niere auch die Schadstoffe aus dem Körper rausholt, sind diese apparative Vorrichtung so gestaltet, dass man Blut wäscht und dort die nicht nur Schwermetalle, sondern unter anderem auch Spirochäten, also Borrelienerkrankungen und sowas mit beeinflussen kann. Dann kommen natürlich immer die Mikronährstoffe wieder zum Tragen, optimierte Ernährung, Darmsanierung und so weiter, aber auch bei den lipophilen Toxinen. Man kann es auch einsetzen bei den Schwermetallen. Die Entspannungstechniken, sehr gut bin ich in meiner Praxis immer mit Jacobsen-Therapie umgehen können. Muskelrelaxation nach Jacobsen. Wir haben den Patienten auch CDs mitgegeben, dass sie das zu Hause auch weiter trainieren können. Autogenes Training wäre eine Möglichkeit. Atemtechniken zu lernen und auch durchzuführen ist sehr sinnvoll. Und natürlich ein gut gemachtes Yoga ist in diesen Entspannungstechniken sehr sinnvoll.
Super. Ja, da bin ich mit allem völlig einverstanden. Ist auch letzten Endes das, woraus mein Programm besteht und das, was ich auch für mich persönlich mache. So ungefähr alles, worüber wir da gesprochen haben. Apharese habe ich noch keine gemacht. Die ist auch ziemlich...
Naja, ist auch eine teure Angelegenheit.
Das ist eine kostspielige Angelegenheit. Alles andere im Grunde genommen schon... Ja, mit Ölziehen habe ich gerade angefangen. Ich habe jetzt auch endlich meinen Mund vollständig saniert. Das ist jetzt endlich geschafft. Ich habe letzte Woche Sport gemacht. Ich schwitze auch noch ein bisschen. Und dann ging das ganze Entzündungsgeschehen wieder los. Dann habe ich mich bei zwei Videos auch erklärt. Jetzt sieht man es nicht mehr so sehr, aber es ist noch da. Aber nichtsdestotrotz, das ist jetzt so alles im Heilungsprozess. Und dort hat man mich auch angehalten, Öl zu ziehen. Und ja, das mache ich jetzt auch jeden Morgen 20 Minuten Teil meines Protokolls. Heute ist Freitag. Freitags mache ich einen Kaffeeeinlauf. Habe ich vor unserem Interview gemacht beispielsweise. Alle solche Methoden. Einiges kostet viel Geld, anderes wenig, anderes kostet fast nichts. Ja, und da kann man also viel machen, auch für den eigenen Geldbeutel, wie weit man gehen möchte. Aber viele der Maßnahmen haben auch zu tun mit Weglassen. Ja, und einfach mit bessere Entscheidung treffen. Und es ist einfach wichtig, dass man sich da informiert. Und wir haben jetzt ja vieles angesprochen. Da kann man für sich schon viel erreichen, auch relativ kostenarm. Vielleicht zum Abschluss. Du hattest eben noch
gesagt. Also ganz kurz nochmal da reinbringen. Sport. Sport ist gut, ja. Aber die Mobilisation, die du machst im Sport, weil wir ja Leistung bringen wollen, ist brachial falsch. Wenn du einen chemisch überempfindlichen Patienten, der den ganzen Körper voller Depots hat, wenn du den maximal oder auch mittelmäßig nur belastest, körperlich belastest, dann mobilisiert er und kriegt die gleichen Symptome, die er von schon früher kannte und ist ganz verzweifelt. Da gibt es ein hervorragendes Verfahren von dass der Bergmüller, ein Physiotherapeut in Wien, entwickelt hat. Der hat Olympioniken, der Winter hat die trainiert als Physiotherapeut und hat in der olympischen Kader Leute, die absolut am Boden lagen, zum Beispiel mit einem Burnout, wieder zur Höchstleistung gebracht. Was hat er gemacht? Der hat die trainiert, aber auf solch einem niedrigen Level, dass die alle stinksauer waren. Da haben wir gesagt, das bringt doch gar nichts. Der hat den sogenannten Laktatspiegel gemessen. Also der wird produziert, wenn man den Körper überanstrengt. Und hat gesehen, dass sie schon bei einem Treppensteigen über ihren Normalspiegel hinauskommen, den sie haben durften. Und dann hat er die ganz niedrig belastet mit 15, 20 Watt auf dem Ergometer. Das ist so, als wenn du in die Luft reintrittst. Und dann waren die ganz stinkesauer, aber das haben die durchgezogen. Und das hat er intervallmäßig gemacht über zwei, drei Wochen. Dann ist er auf 25 Watt gegangen. Dann wieder auch zurück auf 20, auf 30 Watt, zurück auf 25. Und nach einem halben Jahr hat er die zur Höchstleistung wieder gebracht, bloß weil die nicht eben dieses brachiale, sportive nach vorne gestellt haben. Ja. Ganz oft wird gerade in der CFS-Symptomatik in Kurkliniken gemacht. Stell dir nicht so an, hier hast du ein paar Stöcke, jetzt machen wir Nordic Walking. Total falsch. Total falsch. Den Leuten geht es immer schlechter. Das kann man nicht machen, ohne zu wissen, wie der Körper darauf reagiert. Das muss man, das kann man messen, das muss man messen. Man muss es modifiziert machen und man muss es ganz langsam machen. Wenn einer darauf keine Rücksicht nehmen kann, weil er kein Labor zur Verfügung hat, dann kann er es selbst machen mit ganz niedrigen Belastungen und die konstant über einen längeren Zeitraum erstmal.
Ja, ein wichtiger Hinweis. Wenn man stark belastet ist, dann mobilisiert man. Das führt zu oxidativem Stress, das führt zu Entzündungen, das führt zu einer Umverteilungsproblematik und kann jemanden sozusagen noch kränker machen, als er eh schon war, weil die Gifte waren vorher noch einigermaßen verträglich weggelagert und jetzt schwirren die überall wieder rum. Da auf jeden Fall aufpassen. Ich bin jemand, der auch in meinen Büchern und so weiter Sport empfiehlt und auch gerade im letzten Buch habe ich Methoden, wie man, wenn man ganz schwach ist, schon Sport und machen kann, beziehungsweise Muskeln aufbauen kann, ohne eben sich zu überlasten. Aber es ist fast ein Mantra, was ich singe, immer auf den Körper hören und da wirklich einfach, also selbst wenn man eine Liegestütze macht oder einfach sagt, ich mache einen 5 Minuten Spaziergang oder was auch immer, wo man anfängt, wo man steht, kann man immer etwas tun und sich dann auch mit der Zeit steigern. Dann geht man vielleicht eine Woche später, geht man 6 Minuten spazieren, ja, wenn das alles ist, was man leisten kann. Aber die Bewegung ist nicht optional, wir brauchen sie und so kann man sich dann einfach langsam anpassen. Aber wichtiger Hinweis, da nicht zu versuchen, auch ebenso mit dem Fasten. Ich bin durchaus ein Freund von Fasten, aber auch da der Warnhinweis von dir sehr, sehr wichtig. Wer stark belastet ist, ich habe das selber in meiner Geschichte der chronischen Müdigkeit gemacht, aber damit habe ich zwar große Erfolge gehabt, aber zumindest einmal war es sehr, sehr kritisch, würde ich sagen, weil ich so massiv entgiftet habe. Ich hatte also wirklich so einen Belag auf den Zehen. Ich habe 10 Liter Wasser am Tag getrunken. Also das war, und nach dem Fasten bin ich dann nochmal fast ins Koma gefallen, weil ich 2 Tage lang habe ich durchgeschlafen. Also wirklich 2 Tage. Also das ist nicht ganz ohne. Das war dann noch der jugendliche Leichtsinn, sage ich jetzt mal. Aber, und auch die Verzweiflung. So sollte man das nicht machen, wenn man fastet. Baut man sehr schnell Fettgewebe ab. Dort sind die Gifte versteckt und zumindest großteilig. Und die verteilen sich dann, insbesondere wenn man jetzt die Entgiftungsorgane noch nicht, sag ich mal, stabilisiert hat und so weiter. Also das ist einfach sich selbst Überforderung. Und das ist keine Fastenkrise, das ist keine gute Angelegenheit, sondern es ist einfach zu viel.
Ich habe selbst auch immer die Hyperthermie, halte ich sehr hoch bei der Entgiftung von fettlöslichen Schadstoffen. Mhm. Da haben wir eingesetzt eben solch eine Hyperthermiebank, eine Fieberbank, wo wir künstlich die Temperatur erhöht haben. Wir haben aber auch Sauna eingesetzt. Dann haben mir meine Patienten gesagt, ja, ist ja schön, ich habe eine Sauna zu Hause oder kaufe mir eine. Und dann haben die wie Teufel komm raus ihre finnische Sauna gemacht. Das ist kontraproduktiv. Wenn du eine finnische Sauna durchführst, bei hoher Belastung mobilisierst du sehr stark. Und wenn das nicht gelingt, weil du es nicht gelernt hast, das auch abzufangen, auszudrainieren, dann hast du diesen Menschen schon wieder belastet. Das muss man sehr vorsichtig machen, mit niedrigen Temperaturen, höherer Luftfeuchtigkeit, modifiziert, individuell eingesetzt und abgefangen mit entsprechenden orthomolekularmedizinischen Maßnahmen.
Ja, genau. Ich bin ein sehr großer Freund von der strahlungsarmen Infrarotsauna. Da vorne steht eine. Da gehe ich eigentlich jeden Tag rein. Und ja, das ist eine tolle Möglichkeit, auch für Menschen, denen es halt nicht so gut sind, zum Beispiel ans Schwitzen zu kommen. Wie soll ich schwitzen, wenn ich so schwach bin, dass ich ja mich kaum bewegen kann in dem Sinne? Das ist eine schöne Möglichkeit, aber natürlich da auch immer aufpassen. Aber die strahlungsfreie Infrarotsauna ist einfach, die ist nicht lange nicht so eine Belastung. Und auch da kann man anfangen mit 5 Minuten, wenn ich schön vorheizen, ja, mal reingehen, dass man kurz ins Schwitzen kommt, sodass es anfängt, wieder rausgehen und so weiter. Auch da kann man progressiv da reingehen und die eigene Balance auch finden. Ja, möchtest du zum Abschluss noch, ich weiß nicht, ob wir das schon so in dem Sinne hatten, weil du hattest so eine, du hast eben angedeutet, du hättest vielleicht eine Folie mit Tipps, so was man zu Hause jetzt schon mal machen kann?
Das hatte ich doch gerade mit der Hand.
Das war das mit der Hand, alles klar, okay.
Das war das mit der Hand. Aber okay, worum es mir noch geht, die Botschaft, ich bin ja nur ein Arzt und ich bilde auch die Ärzte aus. Da will ich schon jetzt nochmal darauf hinweisen, wenn im Robert-Koch-Institut hat im Januar dieses Jahres Robert-Koch-Institut eine Publikation rausgebracht, nach deren Aussage besteht ein immenser Bedarf an fundiert fortgebildeten klinischen Umweltmedizinern in Praxen und Kliniken. Das kann ich nur unterstreichen. Mhm. Und die Erkrankung, die Ärzte, und hier geht es um elektromagnetische Felder, wie man das erkennen kann, aber das gilt auch für alle anderen, ist, das hat schon der Ole Goethe gesagt, man sieht nur das, was man weiß. Das ist die Malaise in unseren Kliniken. Dort wird nicht wahrgenommen, weil man nicht weiß, wonach man suchen muss. Also die fundierte Grundausbildung fehlt dort und deswegen kann dort auch keine Grundausbildung weitergegeben werden. Das heißt, alle Ärzte, die aus der hochschulmedizinischen Lehre kommen, müssen dazulernen, also nach dem Staatsexamen, nach ihrer Fachausbildung, damit sie auch mit den klinischen, umweltmedizinischen Belangen zurechtkommen. Wir brauchen diese Ärzte aller Fachbereiche. Ich hätte, wenn ich Zeit hätte, könnte ich aus jedem Fachbereich jetzt Patientenanekdoten bringen. Die müssen sich fortbilden und zwar zügig in klinischer Umweltmedizin, damit sie diagnostizieren und therapieren können. Und wir brauchen die auch als Whistleblower, damit sie ganz bestimmte Cluster in der Bevölkerung erkennen und nicht, wie unsere Epidemiologen nach 20 Jahren sagen, hups, das war doch was, PCB ist ja giftig oder Formaldehyd ist ja, oder PCB ist kein Kanzerogen. Also wir brauchen solche Sachen. Die Fortbildung, die dort gemacht wird, haben wir schon in Deutschland über 25 Jahre gemacht. In der klinischen Umweltmedizin, in den Verbänden des Deutschen Berufsverbands und der Europäischen Akademie durchgeführt. Und wir bieten zurzeit noch eine Online-Fortbildung im Blended Learning-Format an. Das heißt, sowohl online für die Basis- und Grundausbildung und für die auch erweiterte Ausbildung in Online und parallel dazu und zum Kurs gehörend ein Workshop, das ist dieser Blendeteil, sodass die Ärzte sowohl online sich schulen lassen und 2 Blended Learning, 2 Workshops innerhalb von 2 Jahren durchführen müssen, teilnehmen müssen. Diese Workshops werden 4-mal im Jahr angeboten und die meisten kommen auch 4-mal im Jahr. Und dort wird wirklich am Patienten geübt, teilweise an eigen mitgebrachten Patienten, aber an Fällen, die wir auch vorstellen. Und dort kommt es zu interaktiven Diskussionen zwischen den Teilnehmern und damit lernen die am meisten. Also Online-Fortbildung mit wenig Reisenotwendigkeit. Das war am Anfang, als wir vor 5 Jahren aus der Präsenzfortbildung in diese Online-Blended-Learning-Format umschwenkten, war das schwierig gewesen, weil die meisten wollten halt immer diese Präsenzkurse hatten. Und online war schon fast ein Schimpfwort damals gewesen, weil keiner damit umgehen konnte. Jetzt mit Corona plötzlich können alle mit online was anfangen. Ich hoffe, dass auch unsere Ärzte jetzt dazu kommen, auch hier mehr erreichbar zu sein, dass wir viel mehr Ärzte, die wir ja brauchen in der Medizin, damit sie das Patientenleiden wahrnehmen und rechtzeitig diagnostizieren und ausreichend gut diagnostizieren und ausreichend gut auch therapieren können. So eine Therapie ist ja nicht von heute auf morgen getan. Hier hast du ein Antibiotikum oder ich mache dir immer den Knochen gerade und schiene den, sondern in der Regel sind das diese schwerkranken chronischen Patienten, die über 3-4 Jahre Therapie brauchen.
Super, da bin ich sehr glücklich darüber, dass du das machst, dass ihr das macht. Dass die Folie jetzt vielleicht wegtun. Das sehe ich ganz genauso. Wir brauchen klinische Umweltmediziner und zwar ohne Ende. Ich habe auch schon zu einigen Kollegen gesagt, hör auf, Patienten zu sehen. Die haben unglaublich lange Listen. Man braucht 2 Jahre, um da hinzukommen. Da sind die Hälfte der Leute schon tot, wenn die dann ihren Termin hätten. Sondern schule Ärzte. Ja? Wir brauchen mehr davon. Dein Wirkungsbereich ist sehr klein. Es ist schön, wenn du ein paar Leuten helfen kannst, aber du solltest lieber dein ganzes Wissen weitergeben. Denn die Leute fragen mich auch immer, und wo kann ich hingehen? Ich wohne da und da. Und die fahren in der ganzen Republik hin und her. Wir brauchen einfach mehr klinische Umweltmediziner. Und da bin ich sehr dankbar, dass du da einer der wenigen bist, die da wirklich, nicht einer der wenigen, es gibt schon ein paar andere, aber dass du das institutionalisiert hast und das ja auf eine sehr gute Art und Weise quasi anbietest, sodass es einfach möglich ist.
Ich sage den Patienten immer, bitte verlasst euren Hausarzt nicht und läuft jetzt dem nächsten Guru hinterher. Bleibt bei eurem Hausarzt und macht den Hausarzt schlau. Der soll sich schlau machen in klinischer Umweltmedizin. Der muss lernen, damit umzugehen. Und wenn da Schwierigkeiten sind und der gewillt ist, dann bin ich auch gern bereit, ihn zu coachen, den Hausarzt zu coachen, dass er entsprechend weiter weiß. Aber er muss eine Fortbildung dann auch machen, damit er auch versteht, was ich meine. Ich hasse diese lineare Kausalität, nur eine Sache zu verfolgen. Also, Angebot steht, ich coache den Arzt. Ich mache selbst keine Patientenbehandlungen mehr. Das habe ich aufgehört, um mich voll der Fortbildung und Weiterbildung zu widmen. Aber Angebot für die Patienten, die absolut keinen Arztkontakt kriegen. Es gibt übrigens Ärztekontakt bei der Europäischen Akademie für Umweltmedizin, www.europaem.eu oder beim Deutschen Berufsverband der Umweltmediziner, dbu-online.de. Wer dort keinen Arzt findet oder nicht passenden Arzt findet für ihn, bitte beraten, kann ich Sie gerne. Ich kann Sie nicht behandeln. Das muss ich dann mit Ihrem Hausarzt zusammen machen. Aber Sie können mich direkt auch kontaktieren, wenn Sie mich anschreiben unter info@nmecon, Environmental Medical Consultation, also nmecon, cgeschrieben.com. Da können Sie mich erreichen.
Super, werde ich alles verlinken. Vielen Dank für dein Angebot. Finde ich sehr, sehr schön, da die Menschen auch nochmal individuell quasi zu unterstützen, zumindest in die richtigen Wege quasi zu leiten. Und ja, vielen Dank für dein Schaffen und vielen Dank für deine Zeit und dieses hervorragende Interview.
Sehr gerne, ist ein bisschen lang geworden, ja.
Macht nichts, war aber viel Tolles und Wichtiges mit drin. Ich danke dir, mein lieber Peter, und ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Mach's gut.
Lukas, alles Gute und viel Spaß in Südfrankreich. Ich beneide dich.
Danke. Tschüss.